Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zum Podcast Wonnevoll unterwegs, Familienleben im Campervan. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du mich auf dieser Reise begleitest. Direkt heute kommt schon aufgrund vieler Nachfragen die Geschichte unserer Pannen. Ich habe es ja in der letzten Folge angeschnitten, dass wir leider in Norwegen häufiger in der Werkstatt waren und uns leider auch mal abschleppen lassen mussten. Und ich will die Geschichte erzählen, wie es dazu kam, wie wir trotzdem einen einigermaßen entspannten Umgang damit gefunden haben, wie wir auch als Familie daran gewachsen sind. Und nachdem auch diese Nachfrage ab und zu kam, möchte ich klären, warum wir denn nicht beim ADAC sind. Denn für viele ist das völlig unverständlich und darauf möchte ich als erstes eingehen. Genau, also vorneweg, wir sind nicht beim ADAC. Wir haben leider auch keinen Schutzbrief bei unserer Versicherung abgeschlossen, was ich gedacht hätte, dass ich noch gemacht habe. Ich habe die Ummeldung einen Tag vor der Geburt unseres dritten Kindes gemacht. Es kann gut sein, dass ich da einfach nicht mehr so ganz auf der Höhe war. Vor allem, weil bei der Ummeldung, es war ja vorher als LKW zugelassen und dann habe ich es aus dem Wohnmobil umschreiben lassen. Und das war, wie gesagt, genau einen Tag vor der Geburt unseres dritten Kindes. Ich hochschwanger, super vergesslich, nur noch Matsch im Gehirn, habe halt nur noch das Wichtigste gemacht. Und dann hieß es, ja, dann machen wir das mit dem Schutzbrief einfach, wenn Zeit ist. Den kann man auch noch nachträglich dazu machen. Den kann man allerdings nicht dazu machen, wenn man schon eine Panne hat. Ja, nachdem dann das Kind wirklich am Tag drauf geboren wurde, habe ich das mit dem Schutzbrief dann leider auch total aus den Augen verloren und einfach überhaupt nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Also, falls man ins Ausland fährt, sollte man auf jeden Fall einen Schutzbrief machen, weil der einfach dafür sorgt, dass man im Ausland Roadhelp, also auch Pannenhilfe bekommt, dass die Versicherung sich daran beteiligt. Wir mussten jetzt alles aus eigener Hand bezahlen. Das war uns dann auch bewusst, dass das jetzt blöd ist. Wir hatten dann aber nach dem ersten Mal abschleppen, wenn ihr einmal abgeschleppt werdet, macht trotzdem den Schutzbrief danach, weil wir haben uns gedacht, ja okay, jetzt wurden wir schon einmal abgeschleppt, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das jetzt nochmal passiert? Haben es eben nicht gemacht, dann mussten wir nochmal Roadhelp rufen. Dann haben wir uns wieder gedacht, okay, jetzt haben wir schon zweimal Hilfe benötigt. Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass es noch ein drittes Mal passiert? Und es ist halt doch nochmal passiert. Also lieber, egal ob das sehr wahrscheinlich ist oder nicht, wie auch immer, in welchem Land auch immer ihr unterwegs seid, schau einfach, dass irgendeine Art von Versicherung da ist. Warum nicht der ADAC? Weil ich ADAC scheiße finde, ganz ehrlich, sorry. Wenn jetzt hier jemand mithört vom ADAC, es ist nichts gegen dich persönlich, es ist was gegen die Organisation ADAC an sich. Das Konzept, das dahinter steht, ist natürlich, dass man Autofahrerinnen und Autofahrern behilflich ist, dass man dann eine Plattform schafft, wo es um genau diese Themen geht, die alle mit Auto und Reisen und so weiter zu tun haben. Aber es geht auch darum, das Autofahren an sich zu propagieren und das will ich ja eigentlich nicht. Ich möchte ja eigentlich auch gern, dass die Leute so wenig wie möglich Auto fahren, dass Autofahren so unattraktiv wie möglich ist. Denn wenn die Leute checken, Autofahren ist einfach scheiße für die Umwelt, Autofahren ist echt mies für Mensch, Natur, für alle, das sollte wirklich nur ein notwendiges Übel sein, wenn du einfach 30 Kilometer weit weg wohnst und nicht mehr mit den Öffentlichen dahin kommst oder mit den Öffentlichen einfach einen halben Tag bräuchtest, um dahin zu kommen. Dann ist Autofahren schon in einer gewissen Weise okay. Aber ich will keinen Verein unterstützen, der sich zum Beispiel gegen Tempolimits ausspricht, der sich für den Bau neuer Autobahnen engagiert, der dafür sorgt, dass Autofahren immer geiler wird und das zu einem Spaß wird. Und das möchte ich nicht. Autofahren soll kein Spaß sein. Das klingt jetzt wahrscheinlich komisch, vor allem von jemanden wie mir, die wir in einem Auto leben. Aber für uns ist das Auto ja tatsächlich Wohnraum. Wir benutzen das Auto nicht aus Spaß, weil ich denke, boah, geil, heute ist Sonntag, schönes Wetter, Cabrio auf, Sonnendach weg, irgendwie mal 2 Stunden zum See fahren und da geile Zeit haben und dann durch die Berge zurückheizen. Nee, machen wir halt nicht. Also es gibt auch Ausflugsorte, die wunderbar in der Nähe sind, die man erreichen kann. Es gibt auch die Möglichkeit, öffentlich irgendwo hinzufahren. Und ich finde es schon ziemlich bescheuert, was auf deutschen Straßen so abgeht. Also ich bin total für ein Tempolimit zum Beispiel. Ich finde Tempolimit super sinnvoll. Einfach weil so viel krasse Scheiße auf deutschen Straßen passiert. Es passiert natürlich auch im Ausland. Aber ich meine, wir waren jetzt in Skandinavien unterwegs. Kann man schlecht vergleichen, weil die Verhältnisse andere sind. Allein schon, wie viele Autos auf den Straßen fahren und wie hoch die Frequenz ist. Trotzdem ist es so viel entspannter, wenn da einfach klar ist, hey, Autobahn 110 ist Oberlimit, dann fährt mal jemand 120, okay, aber es kommt halt niemand mit 200 Sachen von hinten angeschossen, blinkt dann auf, weil du halt irgendwie nur mit 130 auf der linken Spur überholst. Ja, das sind halt Sachen, die finde ich, die gehen einfach nicht. Und ich finde, man sollte Autofahren so unattraktiv wie möglich und auch so teuer wie möglich machen, damit halt wirklich klar wird, hey, das sollte die letzte Option sein. Dafür sollte man Nahverkehr auf jeden Fall weiter ausbauen. Aber anderes Thema, wie gesagt, deswegen sind wir nicht beim ADAC. Den Schutzbrief haben wir jetzt abgeschlossen. Wenn wir das nächste Mal in ein Land kommen und abgeschleppt werden müssen, dann haben wir da wenigstens von Versicherungsseite her was an der Hand. Und ganz ehrlich, wenn du mit deiner Versicherung auf gutem Fuß stehst, das tun wir mit unserer, dann finde ich es auch cooler, das direkt über die Versicherung laufen zu lassen und nicht nochmal über einen dritten Anbieter, der halt auch lobbymäßig krass unterwegs ist. Also ADAC hat auch eine krasse Lobby und das ist schon, wie gesagt, was ich nicht unbedingt unterstützen möchte, wenn ich da rundherum komme. Und dadurch, dass meine Versicherung es anbietet mit dem Schutzbrief, komme ich da tatsächlich ganz gut drumherum. Okay, was ist jetzt eigentlich genau passiert? Ja, wir sind 10.000 Kilometer gefahren ohne Probleme. Wir hatten eine wunderschöne Zeit in Schweden, 3,5 Monate, die wir da auf den schwedischen Straßen unterwegs waren. Wir wussten, dass das Getriebe schon irgendwann mal gemacht werden muss. Der vierte Gang hat schon so ein bisschen geruckelt, wenn man ihn reingemacht hat, aber es war nie so, dass wir uns Sorgen gemacht hätten. Als wir dann nach Norwegen rübergefahren sind, ging es los, dass wir wirklich mit Überqueren der Grenze Berge rauf und runter, Serpentinen rauf und runter, Straßen gefahren sind, die zwar asphaltiert waren, aber trotzdem super hockelig und kleine Straßen, enge Straßen, viel Schalten, viel rauf und runter, wie gesagt. Das hat dem Auto einfach tatsächlich zugesetzt und dann hat vor allem dem Getriebe zugesetzt. Ich meine, in Schweden sind wir teilweise 300 Kilometer im gleichen Gang gefahren, weil du halt wirklich nur auf der Autobahn oder, na, es ist ja keine Autobahn, es ist eine Landstraße, aber Landstraße einmal quer durch Schweden, als wir vom Wildmarkswegen nach Luleå gefahren sind, so da hast du echt nicht viel geschalten. Da waren zwischendrin irgendwie 3-4 Städtchen. Aber sonst bist du da halt einfach mit deinen 90 oder sowas da durchgefahren. Da musstest du nicht viel schalten, aber tatsächlich in Norwegen musst du schalten. Da sind wir nicht mal höher als bis, vierter Gang war häufig schon drin. Auf der E6 war auch mal der fünfte drin, aber den sechsten haben wir in Norwegen tatsächlich nie gebraucht. Wir haben, als wir in Dänemark angekommen sind, auch vergessen, ein bisschen, dass wir den sechsten Gang haben. Und so, ach ja, stimmt, wir können ja noch eins hochschalten. Ja, in Norwegen war aber trotzdem die Straßen super schön, einfach auch, dass du durch das viele Hoch und Runter immer wieder Aussichten hattest, die herrlich waren. Dem Getriebe hat es leider nicht so gut getan. Und als wir dann in Trondheim waren, da waren wir Ende Juli, Anfang August, haben wir eine Familie besucht und die Zeit genutzt, dass wir da, die haben uns ein Zimmer angeboten, in dem wir übernachten konnten und haben für uns einen Werkstatttermin klargemacht. Was auch super geil ist, dass die das in der Muttersprache gemacht haben, weil wir schon gemerkt haben, okay, Englisch geht schon, aber gerade die Wörter fehlen, also dieses technische Englisch, was du dann für, du kennst irgendwie Gearing, Engine und Wiper und das war es dann auch schon. Aber gerade wenn es einfach um eine detaillierte Beschreibung auch von dem Problem geht und so ein bisschen und die Reise zu beschreiben, war es halt schon cool, dass wir dann jemanden da hatten, der Deutsch und Englisch und Norwegisch gesprochen hat und dann auf Norwegisch in der Muttersprache des Landes einfach den Werkstatttermin klar machen konnte und auch mit uns hingefahren ist und nochmal alles gedolmetscht hat. War super cool. Vielen Dank, Sven, an dieser Stelle, falls du mal reinhörst. Danke, danke, danke. Tüsentack für deine Hilfe. Das war echt Gold wert. Jo, dann wurde also das Getriebe gemacht. Das Getriebe war klar, wie gesagt, dass es gemacht werden muss. Die Werkstatt meinte schon auch, eventuell, wenn wir Glück haben, würden wir es vielleicht auch noch bis Deutschland schaffen. Wenn wir Pech haben, sind wir halt irgendwo in der Pampa und müssen uns dann eben abschleppen lassen. Und da haben wir gesagt, ja nee, abschleppen lassen würden wir gerne vermeiden. Wir wussten natürlich nicht, dass wir danach noch andere Probleme haben werden. Gut, Trondheim, check. Auto aus der Werkstatt raus, Getriebe geht, super gut. Es hat sich wieder butterweich geschalten. Es ist ein echt krasser Vergleich gewesen. Also es war wirklich, allein vom Gefühl, das du beim Schalten dann bekommen hast, war es wirklich notwendig, das mal wechseln zu lassen. Und dann sind wir weitergefahren. Und 2 Tage später mussten wir tanken. Das erste Mal, glaube ich, in Norwegen, dass wir getankt haben. Wir haben nochmal in Schweden getankt, bevor wir reingefahren sind. Genau, weil wir gehört haben, dass in Norwegen das Benzin noch ein bisschen teurer sein soll. Also haben wir in Schweden nochmal getankt. Dann waren wir mitten in der Pampa bei einem Ort, der heißt Strünn. Und davor gab es irgendwo wirklich an einer kleineren Straße, gab es einen kleinen Spielplatz, einen kleinen Laden und eine Tanksäule, eine Zapfsäule. 2 Zapfsäulen insgesamt, das war tatsächlich ein bisschen wenig, aber wir dachten, ja nee, cool, komm, jetzt tankst du einfach mal. Ja, und dann haben wir da getankt und dann nahm das Unheil so ein bisschen seinen Lauf. Wir sind dann das erste Mal liegen geblieben, als wir am Trollstigen waren. Das ist eine touristische Straße, wo es Serpentinen hochgeht. Trollstigen heißt übersetzt Trolltreppe, Trollweg. Und es ist schon schön. Du fährst halt aus dem Tal direkt auf so ein Plateau hoch, was sehr cool ist. Hast eine super schöne Aussicht. Aber dummerweise ging uns direkt beim Fahren, ich bin um eine Kurve, habe den dritten Gang hochgeschalten und das Auto ist einfach abgesoffen beim Fahren. Es war ein bisschen untertourig, es war aber nicht so krass. Also ich war bei 1500 Umdrehungen und für einen Diesel geht das eigentlich, habe ich mir gedacht. Ging aber nicht anscheinend. Das Auto ist abgesoffen und hatte danach Probleme wieder anzuspringen. Es ist gar nicht mehr angesprungen für die nächste Stunde. Mit Hilfe von anderen Menschen, es war super cool zu sehen, wie viel die Leute dann doch mithelfen. Lustigerweise auch viele Deutsche, weil das eine sehr touristische Straße ist und da auch einige Deutsche unterwegs waren. Die haben uns dann geholfen, den Bus so ein bisschen an die Seite zu schieben und wir haben echt viel probiert, was wir selber so probieren konnten, haben nochmal die Batterie gecheckt, haben versucht herauszufinden, was es war. Wir wussten es ja nicht. Nach einer Stunde waren wir sehr verzweifelt, weil wir nichts gefunden haben und dann hatte Stefan schon das Telefon in der Hand, um einen Pannenservice anzurufen, hat auch schon die Nummer gewählt. Da war aber irgendwo ein Zahlendreher drin. Und da habe ich gemeint, nee, komm, jetzt versuch's nochmal. Und dann sprang er wirklich an. Er ist wirklich tatsächlich nochmal von alleine angesprungen und wir dachten, ja, cool. Und sind weitergefahren. Die nächsten Tage ging es auch ohne Probleme. Das Auto ist wieder angesprungen, ohne dass was war. 2 Tage ging es, bis wir kurz nach Geiranger waren. Genau, also hinter Geiranger haben wir dann das erste Mal tatsächlich das Problem gehabt oder eben bei Strünn, diesem kleinen Kaff, dass wir auf einem kleinen Berg standen, wie gesagt in der Nähe von Strünn und da gab es einen schönen Parkplatz in einem Wandergebiet, wo wir übernachtet hatten und als wir am nächsten Morgen los wollten, ist das Auto eben beim Starten am Morgen nicht angesprungen und wir dachten erst, boah, okay, ja, kacke, was machen wir? Naja, coole Idee, wir stehen am Berg, also lass uns einfach runterrollen. Ja, der Plan war gut, wir haben uns wieder Hilfe organisiert von anderen Leuten, die da geparkt haben, haben uns anschieben lassen und das Auto ist aber so ein bisschen angesprungen, also alle, die jetzt Ahnung von Mechanik haben, können schon mal mitraten. Hat so genörgelt, dann kam er kurz, aber sobald du Gas gegeben hast, ist er abgesoffen. Das haben wir 3-4 Mal gemacht. Dann kam nochmal eine kleine Parkbucht, da sind wir dann nochmal rangefahren und haben dann beschlossen, okay, nee, so wird es irgendwie nichts, haben dann nochmal ewig rumprobiert, Auto ist aber wirklich nicht mehr angesprungen. Da mussten wir dann das erste Mal Roadhelp, Pannenhilfe rufen. Und dieser nette Typ kam dann nach einer Stunde, hat sich das alles angeguckt und meinte, der Kraftstofffilter wäre verstopft und den müsste man wechseln, weil da quasi nicht genug Kraftstoff durchkommt und deswegen das Auto nicht anspringt, weil es nicht genügend Diesel zur Verfügung hat. Das war sehr erleichternd, denn so ein Kraftstofffilter kostet irgendwie nichts, also kostet irgendwie, keine Ahnung, 40, 50 Euro umgerechnet. Und das heißt, der hat uns ein Starter-Spray in den Motor gesprüht und dann ist der Motor auch angesprungen und wir konnten mit dem zusammen in die Werkstatt fahren. Da haben wir dann den Kraftstofffilter gewechselt und es hieß ja, alles cool, ihr könnt wieder weiterfahren. Der nächste Tag ging auch ohne Probleme. Am übernächsten Tag, da waren wir dann im Birkstal beim Gletscher, haben wir uns auf den Campingplatz gestellt, waren da dann eine Nacht, haben unsere Gletschertour gemacht und wollten am nächsten Tag weiterfahren. Das Auto springt mal wieder nicht an. Ja, dann haben wir uns überlegt, wie machen wir es denn und hatten dann auch Verschiedenes ausprobiert, hatten nochmal die Batterie gecheckt, hatten dann nochmal einen Motor versucht reinzugucken. Wir haben ja wie gesagt nicht so viel Ahnung, aber tatsächlich hat es dann geklappt. Wir haben dann die Batterie nochmal geladen und am nächsten Tag ging es dann auch. Also der ist dann am Sonntag, wenn es am Freitag ankommt, Samstag wollten wir fahren, ging nicht. Haben wir uns erstmal eingenistet, dann am Sonntag haben wir es mit Batterieladen versuchen, da ging es dann interessanterweise. Und am Montag das Gleiche, dann haben wir gesagt, okay, jetzt fahren wir noch nicht los, jetzt warten wir bis Montag. Falls nochmal was ist, hat man am Wochentags einfach die besseren Chancen. Montags dann das Gleiche, ist in der Früh nicht gleich angesprungen, nochmal irgendwie Batterie geladen, nochmal bis mittags gewartet. Dann ging's, wir konnten fahren, auch wieder einen Tag lang. Dann hatten wir das gleiche Problem. Da waren wir auf der anderen Seite vom Gletscher, das ist Jostedalsbreen, ist auch super, wunderschönes Gletschergebiet, total traurig, weil echt schon viel weggeschmolzen ist. Aber ja, wir sind dann einmal um den Gletscher rum, waren dann beim Böjabreen und da gab es zum Glück einen Rastplatz. An dem Rastplatz sind wir stehen geblieben, wollten da sowieso auch übernachten. Also das war sowieso unser Ziel für den Tag. Und am nächsten Tag springt das Auto nicht an. Das war inzwischen schon fast sowas wie ein Glücksspiel. Jetzt haben wir wieder viel versucht. Wir haben versucht, die Starterbatterie über die Aufbaubatterie zu laden, hat aber nicht so wirklich geklappt. Dann haben wir versucht zu überbrücken, was nicht geklappt hat. Und die Leute, bei denen wir dann überbrücken, also die das Überbrückungskabel hatten, wo wir uns drangehängt hatten, die kamen aus Österreich, sprich, mit dem konnte man auch Deutsch reden. Die hatten dann, der hatte so ein bisschen mehr Ahnung von Autos als wir und der meinte, nee, Batterie glaubt, da ist es nicht, Batterie glaubt, da ist es nicht. Okay, aber wir kommen auf jeden Fall nicht weg, also nochmal Roadhelp gerufen. Der Typ, der kam, hat dann auch die Batterie geprüft und gemeint, nee, die ist top. Und dann haben wir uns schon ein bisschen gewundert, okay, komisch, dass es dann irgendwie am Campingplatz funktioniert hat. Und er konnte uns dann aber auch nicht sagen, warum und wieso und weshalb, hat uns mal wieder Startgas reingesprüht und dann ging's wieder. Gut, mit Startgas im Gepäck sind wir dann also weitergefahren. An der nächsten Tanke haben wir dann nochmal eine Tube Startgas gekauft, für den Fall, dass wir sie brauchen, und haben die nächste Werkstatt angesteuert. Die war in Hermannswick, kurz hinter Sonjedalen, und da haben wir übernachtet, direkt vor deren Tür. Die haben immer nur so bis um 4 gearbeitet. Wir waren irgendwie um 4:30 da und dann aber gleich nächsten Morgen um 8 sind wir dann bei denen rein, haben gesagt, jo, wir haben hier ein Problem. Das Ding war, dass wir halt dadurch, dass wir Touristen sind, keinen Werkstatttermin ausmachen konnten, weil wir nicht so genau wussten, wann wir wo sind. Das heißt, wir sind da immer spontan hingefahren. Das in Trondheim war halt super cool, dass uns da der Sven geholfen hatte, dass der das so ein bisschen in die Wege geleitet hat, dass wir da wirklich einen Termin hatten. Bei der Werkstatt, wo wir dann waren, waren wir halt spontan und die haben uns da so ein bisschen, ja, vertröstet, dass sie eigentlich keine Zeit haben, sich es aber trotzdem mal angucken. Die sind dann raus und meinten, okay, ja, könnte vielleicht auch die Kraftstoffpumpe sein. Kraftstoffpumpe kostet in Norwegen zu erneuern ungefähr umgerechnet 3.000 Euro. Und sie meinten, wir sollten doch echt schauen, ob wir nicht bis nach Deutschland kommen, weil das hier um einiges günstiger ist. Haben uns dann auch mit Startgas nochmal nachgeholfen, haben dann aber von denen den Tipp bekommen, dass man das direkt unten in den Ansaugstutzen unterm Luftfilter reinspritzt. Das hat uns der andere nicht gesagt, der hat es oben reingespritzt in den Motorbereich. Und wenn man wirklich den Luftfilter wegschraubt und dann von unten reinspritzt, dann geht es tatsächlich um einiges besser, braucht man auch nicht so viel. Jo, das heißt, wir sind gefahren und das Dumme war, dass dann nach 20 Kilometern eine Fähre kam. Es gibt viele Fähren in Norwegen, dadurch, dass wir in Fjord Norwegen waren, immer wieder, um die Fjorde zu überqueren, was eigentlich cool ist, wenn man zwischendurch mal so eine Auszeit hat. Was nicht so cool ist, wenn man ein Auto hat, das sehr unzuverlässig nur anspringt, weil du musst halt den Motor auf der Fähre ausmachen. Und tatsächlich, wir sind auf die Fähre gefahren und das Auto ist nach der Fährüberfahrt nicht wieder angesprungen. Also, ja, die Leute auf der Fähre sind sowas vielleicht schon gewohnt oder sie haben auf jeden Fall einen Notfallplan, wurden wir ziemlich flott runtergeschoben. Und dann haben wir es nochmal mit Startgas probiert, hat auch für 1 Kilometer gehalten und dann ist er wieder beim Fahren abgesoffen. Und da ging dann gar nichts mehr. Und da mussten wir dann nochmal Pannenhilfe holen. Und dann hat der schon gemeint, so ja, wenn es nicht anspringt, springt es nicht an. Er bringt uns tatsächlich zu einer Werkstatt. Das Ding war, dass die nächste Werkstatt, die war eigentlich nur 10 Kilometer weg, das war aber auch eine, die total überlastet ist und in die unser Auto nicht reingepasst hat. Wir haben ja dadurch, dass es ein Camper ist, doch ein höheres Auto als so ein normaler PKW. Ja, und das heißt, dass uns dieser sehr nette Asbjörn, der Abschlepper, hat uns 80 Kilometer über den Pass, mega geile Straße, abgeschleppt nach Vossevangen, direkt bis zur Peugeot-Werkstatt. Die haben dann am nächsten Tag sich das Auto angeguckt. Also der hat da angerufen und die wussten, dass wir kommen. Die hatten aber auch schon natürlich einen relativ vollen Terminplan und haben uns dann auch am nächsten Tag einfach mal so zwischen reingeschoben. Haben sich tatsächlich angeblich laut Rechnung, man weiß es nicht so genau, 2 Stunden Zeit genommen und haben dann einfach mal das AGR, also das Abgasrückführungssystem, ausgesteckt, weil sie meinten, dass es daran liegt. Und tatsächlich ist das Auto auch wieder angesprungen. Also es war interessant, wir haben das Auto bekommen, es springt an, es war alles cool. Wir fahren wieder und am nächsten Morgen, als wir losfahren wollten von dem Platz, wo wir dann waren, am Hardanger Fjord, springt das Auto nicht an. Und ich habe mich schon ziemlich verarscht gefühlt, weil ich mir dachte, okay, das war's, jetzt war es gerade in der Werkstatt. Und die sollten sich's wirklich gut angucken. Und ich weiß, dass es schwierig ist, aber es ist halt auch kacke, wenn man dann irgendwie 200 Euro kassiert dafür, dass man den Stecker zieht und dann sagt, ja, ja, geht schon wieder. Okay, wir hatten aber immerhin noch unser Startgas, haben gesagt, okay, wir versuchen es damit nochmal und das hat uns dann wirklich auch geholfen. Wir sind damit bis Langesund gekommen. Wir mussten zwischendrin ab und zu nochmal mit Startgas anlassen. sind aber in den 2 Tagen dann einfach bis Langesund runtergefahren, ohne nochmal irgendwelche Abkürzungen, ohne irgendwelche ausschweifende Routen zu nehmen, haben eben auch ein bisschen gekürzt, unsere eigentliche Tour, die wir gedacht haben, sind wirklich durchs Land einmal quer durch, auch dann nach Langesund. Jo, was haben wir daraus gelernt? Daraus gelernt haben wir, wenn dein Auto kaputt ist, dann bring es in eine Werkstatt und lass es da, bis es wieder geht. Also das sind Sachen, die ultra auf die Nerven gehen. Und hätten wir das Auto einfach in der ersten Werkstatt, da wo der Kraftstofffilter gewechselt wurde, einfach nochmal einen Tag stehen gelassen, ne? Wären wir nicht gleich weitergefahren, sondern hätten geguckt, okay, springt es denn überhaupt an? Oder auch bei der Peugeot-Werkstatt. Wären wir nicht an dem Nachmittag noch 80 Kilometer gefahren, sondern hätten einfach gesagt, okay, wir bleiben da jetzt trotzdem stehen und schauen, ob es am nächsten Morgen anspringt. Und wenn es dann nicht anspringt, stehst du halt direkt vor der Werkstatttür. Und dann kannst du sagen, hey, ihr habt gestern irgendwie 200-300 Euro von mir kassiert dafür, dass es jetzt nicht mehr geht oder wieder nicht geht. Waren halt so ein paar Dinge, wo wir vielleicht dann zu voreilig einfach waren, wo wir uns zu sehr gefreut haben, dass wir die Zusage hatten, es läuft wieder. Aber letztendlich ist es eben nicht gelaufen. Es haben uns viele dann irgendwelche Hinweise und Tipps gegeben. Wir haben dann auch ein Pärchen getroffen, wo er sich auch ein bisschen ausgekannt hat und er meinte, es kann natürlich auch schlechter Diesel gewesen sein. Auf die Idee sind wir halt auch noch gar nicht gekommen, weil wir vorher ja nur Benziner gefahren sind. Und tatsächlich, diese Tanke bei Strünn, die war halt schon echt klein und mickrig und wenn da der Diesel lange liegt, dann wird der halt auch echt eine eklige, zähe Plörre. Und schlechter Diesel kann halt bei einem Auto, das dafür anfällig ist, wirklich dafür sorgen, dass nicht genug Sprit beim Starten zur Verfügung steht, weil der zum Beispiel nicht durchgepumpt werden kann, wenn er zu dickflüssig ist. Auch dass der Kraftstofffilter verstopft war und sowas, das zeigt, dass wir schon mal wahrscheinlich nicht ganz so geilen Diesel hatten. Und da haben wir dann gedacht, okay, als wir in Langesund waren, wir tanken eben nochmal voll. Und tatsächlich die ersten 3 Tage in Dänemark sind wir gefahren, ohne einmal Startgas hernehmen zu müssen. Wir waren völlig überrascht, als wir in Hirtshals standen und dann am Morgen losfahren wollten, hatten wir schon die Motorhaube aufgemacht. Ich bin eingestiegen, um das Startgas zu holen und dachte mir, ja, jetzt komm, jetzt versuch's das halt mal. Und tatsächlich ging er an. Und er ging 2,5 Tage super gut. Wir konnten Pausen machen, stehen bleiben, alles ohne Stress. Und als wir dann am Abend nochmal umparken wollten, da ist er wieder nicht angesprungen. Ja, letztendlich sind wir jetzt inzwischen wieder in Deutschland, haben nächste Woche einen Werkstatttermin, um wirklich mal in Ruhe jemanden drüber gucken zu lassen. Es stehen jetzt mehrere Theorien im Raum, das Druckverteilersystem, die Kraftstoffpumpe, irgendein Ventil, vielleicht auch eine Glühkerze, man weiß es nicht so genau. Die sollen sich auf jeden Fall mal angucken. Was wir noch aus dieser Situation gelernt haben, war, dass es sich nicht lohnt, sich zu stressen. Nicht nur in der Hinsicht, dass man schnell weiterkommt. Ich meine, klar, wenn man irgendwie eine Fähre gebucht hat oder ein bestimmtes Ziel hat, dann ist es natürlich blöd, wenn man dann Zeitdruck hat. Das haben wir dann auch gemerkt, als es darum ging, nach Langesund zu kommen. Da haben wir auch gesagt, boah, okay, jetzt fahren wir halt lieber schnell und geradewegs nach Langesund, anstatt die paar Schlenker zu machen, die wir eigentlich noch geplant hatten, damit wir einfach rechtzeitig auch bei der Fähre sind und dann uns nicht dann unnötig stressen. Außerdem hat es uns als Familie gezeigt, dass es ja schon auch anstrengend sein kann, nicht zu wissen, wie es weitergeht, sowohl für uns Erwachsene als auch für die Kinder. Die Kinder haben das super mitgemacht, also erstaunlicherweise. Unser Sohn spielt jetzt immer noch Auto anschieben oder wenn man irgendwo was schieben muss, dann ist das für ihn immer noch das Thema. Auch diese Fahrt auf dem Abschlepper, hey, das war eine super krasse Erfahrung, total spannend, auch anstrengend, aber trotzdem schön. Und wir haben da echt viel Hilfe bekommen und es war so, so schön zu sehen, dass wenn man in dieser Notlage ist, dass es so viele Menschen gibt, die direkt vor Ort helfen, also die, die bei uns schieben geholfen haben. Der Abschlepper, der 2 anderen Leuten abgesagt hat, um uns als Familie zu helfen. Und dann haben wir noch super viel Unterstützung aus Deutschland bekommen, finanzielle Unterstützung tatsächlich, was echt super cool war. Und letztendlich hat es für uns einfach gezeigt, okay, es ist, manchmal läuft es anders als geplant. Klar, ich fand es super schade, dass wir diese 2, 3 Spots, die ich rausgesucht hatte, nicht mehr abfahren konnten. Aber es ist schon besser, dass wir jetzt wieder hier sind und jetzt das Auto mal ordentlich überprüfen lassen konnten. Wir haben zum Beispiel in Dänemark Leute getroffen, die hatten auch schon Probleme mit der Kupplung, glaube ich, oder auch mit dem Getriebe. Und die meinten, nee, die fahren jetzt so lange, bis es noch geht und dann müssen sie halt im blödsten Fall in Norwegen in eine Werkstatt. Es ist schon geiler, wenn du die Muttersprache oder die Landessprache sprichst. Du kannst dich erstens viel besser artikulieren. Zweitens haben die Leute nicht so den Eindruck, ja, das ist ein Touri, den kann man abziehen, der will schnell wieder weg, so nach dem Motto. Gibt es auch. Also es gibt auch solche Werkstätten, die dann sagen, ah, ja klar, machen wir euch, schieben euch irgendwie zwischen rein, aber verlangen halt dann das Dreifache. Und nachdem in Skandinavien die Preise eh schon höher liegen, kann das halt dann mal schnell richtig teuer werden. Wenn Geld egal ist und Geld keine Rolle spielt, ja, dann kannst du natürlich auch einfach fahren, bis es nicht mehr geht und dich dann in irgendeiner Werkstatt einnisten. Für uns hat es aber auch gezeigt, wie gut wir als Familie inzwischen funktionieren. Also klar, am Anfang der Reise, als wir so im April losgefahren sind, da gab es noch wegen allen möglichen kleinen Unsicherheiten, gab es immer wieder auch Streitereien oder die Kinder waren unzufrieden oder quengelig oder nörgelig. Und jetzt auf diesen letzten Kilometern oder letzten paar hundert Kilometern durch Norwegen, da haben die so super mitgemacht, weil sie selber wussten, worum es geht und dass es für uns als Erwachsene auch nicht leicht ist. Also die haben das schon gemerkt, dass Papa und ich da jetzt auch ein bisschen im Stress sind, dass wir uns natürlich auch Sorgen machen. Und wir hatten dann, als wir auf den Abschlepper gewartet hatten, in dem Garten von einem anwohnenden Pärchen durften wir einfach dabei sitzen und die Zeit verbringen, weil das war halt direkt an der Straße, kein Parkplatz in der Nähe. Wir haben das Auto einfach an den Rand geschoben und die haben uns dann einfach in ihren Garten eingeladen, was so schön war. Und wir konnten bei denen aufs Klo gehen, was trinken, es war alles da und das war einfach wunderbar, dass die Leute da zumindest so weit offen sind, jemand Fremden bei sich hineinzulassen, weil sie sehen, hey, das ist gerade eine Notlage, das ist eine Familie. Vielleicht ist es auch einfach tatsächlich der Familienbonus. Hat auch Asbjörn, der Abschlepper, gesagt, so, ja klar, hilft er uns jetzt, bevor er seinen anderen beiden Kollegen hilft, weil das sind irgendwie zwei Bauern. Bei dem einen hat sich irgendwie der Traktor festgefahren und bei dem anderen ist das Auto irgendwie vom Hof gerutscht oder so. Und die sind alleinstehend und klar können die warten, so nach dem Motto. Und da hast du als Familie vielleicht tatsächlich so ein bisschen Bonus, weil es immer darum geht, ach ja, und mit den Kindern und gerade mit einem einjährigen Kind und auch klar auch die anderen, für die ist es super anstrengend und aufregend, da helfen wir euch auf jeden Fall so gut wie es geht. Schade, dass es in den Werkstätten irgendwie nicht so ganz der Fall war. Auch, wie gesagt, die Leute haben sich ja die Zeit genommen. Es ist super cool, dass sie sich überhaupt gemacht haben und nicht gesagt haben, sorry, wir sind voll, fahrt zur nächsten. Ich meine, das hat auch niemand gemacht. Aber dann liegt es an dir zu sagen, okay, wenn das Auto jetzt in die Werkstatt muss, dann bitte lasst es auch da, bis es wirklich einmal komplett durchgecheckt ist. Und wenn es 3, 4, 5 Tage dauert, dann dauert es diese 3, 4, 5 Tage. Aber wenn man es runterrechnet, haben wir letztendlich durch diese ganze Abschlepp- und Werkstattaktion in verschiedenen Orten mehr Zeit verloren, als wären wir einfach in der ersten Werkstatt so lange geblieben, bis es wirklich komplett durchgecheckt und fertig war. Dann hätten wir da vielleicht 3, 4 Tage verbracht, aber dafür hätten wir zum Beispiel diese ganze andere Action mit dem Abschleppen nicht gehabt, die 2 Tage, die uns da gefehlt haben. Wir wären nicht so extrem früh nach Langesund gefahren, um einfach sicher zu sein, dass wir früh genug da sind, sondern wir hätten einfach nochmal mehr machen können. Aus diesem Grund finde ich es jetzt im Nachhinein, klar kann man schon wieder ein bisschen drüber lachen, trotzdem ist es ein bisschen schade, weil es die ganze Norwegen-Erfahrung auch so ein bisschen trübt. Es war ein wunderschöner Aufenthalt in Schweden. Es war wunderschön, bis wir in Trondheim waren. Und danach ging es halt los, dass jetzt einfach auch so ein bisschen miese Gefühle dazu kamen. Wir haben es nach Deutschland geschafft. Gerade eben sind wir hier in Augsburg und das Auto kommt in ein paar Tagen in die Werkstatt. Und wir hoffen, dass es danach wieder rund läuft, weil wir eigentlich doch gerne noch was ein bisschen mehr sehen wollten, ein bisschen mehr Erfahrung machen wollten. Ja, und das war unsere Geschichte. Wie gesagt, super blöd, dass ich das mit dem Schutzbrief nicht mehr vor der Reise erledigt habe. Das ist was ich mir jetzt auf den Zettel geschrieben habe, dass ich das jetzt hier in aller Ruhe auf jeden Fall nochmal nachhole, den abzuschließen. Und genau, ADAC, wie gesagt, fällt für uns raus, einfach weil wir den Verein kacke finden. Wenn du sagst, boah, nee, ADAC vertritt voll meine Interessen, okay, dann ist es wahrscheinlich genau dein Ding. Für uns, wie gesagt, war es nicht das Richtige. Und damit war's das für heute. Danke für die Nachfragen und für das Interesse, wie genau was passiert ist. Ich hoffe, ich habe damit alles einigermaßen vom Tisch. Wenn nochmal Nachfragen sind, klar, frag gerne nach. Schreib an info@wonne-voll.de oder setz deine Frage auch gerne in die Kommentare. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lade ich dich ein, sie zu teilen oder zu kommentieren oder es auch weiter zu sagen. Und wir hören uns dann bald wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute, Bon Voyage und einen wonnevollen Tag.